Ja, guten Morgen auch von meiner Seite. Darf ich ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass meine Frau und ich heute unter euch sein dürfen, euch am Wort dienen dürfen und soll euch auch ganz herzliche Grüße ausrichten von der Gemeinde in Massenbach, wo wir herkommen und insbesondere auch von meinen Eltern. Sie sind ja auch regelmäßig da und freuen sich auch immer, wenn sie hier bei euch sein dürfen und herzliche Grüße auch von meinen Eltern. Ja, zur Schriftlesung bitte ich euch alle aufzustehen und ich lese den Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit, und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Aber so sind die Gottlosen nicht, sondern wie Spreu, die der Wind verstreut. Darum bestehen die Gottlosen nicht im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Gottlosen Weg vergeht. Wir beten. Ja, danke, Herr Jesus, dass wir heute uns unter deinem Wort wieder treffen dürfen. Ich bitte dich, dass du unsere Ohren, unsere Herzen und unseren Verstand auftust und zu uns sprichst und uns veränderst. Ja, bitte rede du uns direkt ins Herz und lass uns nicht so heimgehen, wie wir gekommen sind. Danke dir für alle, die heute Morgen hier sein dürfen, auch für alle, die im Internet, im Stream mit zuschauen. Ja, und bitte dich, dass du uns den Gottesdienst segnest. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ja, ich habe euch heute Morgen zwei Bauwerke mitgebracht, genau gesagt zwei Türme. Und die sind beide sehr bekannt und auf ihre Art und Weise etwas ganz Besonderes. Der erste Turm ist der Stuttgarter Fernsehturm. Gebaut wurde er von 1953 bis 1955 nach den Plänen von Fritz Leonhard. Ihr seht hier an der Folie ein paar Daten dazu. Ich muss gestehen, die Zahlen, insbesondere Besucherzahlen, die sind schon ein paar Jahre alt, vor Corona. Aber der Rest, die Daten zum Turm, bestimmen alle noch. Ja, also wie gesagt, gebaut nach Plänen von Fritz Leonhard. Die Höhe inklusive Antennen beträgt 217 Meter. Er ist weltweit der erste Fernsehturm und wurde durch sein gelungenes, zeitloses Design auf Anhieb eine Stilikone für gleichartige Türme. Ursprünglich sollte der Fernsehturm als Stahlgittermast ausgeführt werden, also in etwa so wie der Eiffelturm in Paris. Aber der Stuttgarter Ingenieur Fritz Leonhard konnte den Bauherrn davon überzeugen, stattdessen einen Stahlbetonmasten zu bauen. Mit 4,2 Millionen D-Mark waren die Baukosten mehr als doppelt so hoch wie ursprünglich geplant. Und das lag vor allem auch daran, dass der Turm in Sachen Stahlbetonbau eine Pionierarbeit war. Aber trotzdem hatten sich die Baukosten bereits nach 5 Jahren amortisiert. Der zweite Turm, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der schiefe Turm von Pisa. Im Volksmund heißt der Turm Campanile. Das Wort Campanile bezeichnet einen freistehenden Glockenturm neben einer Kirche. Also direkt neben dem Turm ist auch der Dom von Pisa. Gebaut wurde der Campanile von 1173 bis 1372. Mit etwa 100-jähriger Unterbrechung. Seine Höhe beträgt 56 Meter. Und solche freistehenden Glockentürme, die sind in der Toskana weit verbreitet, aber die Ausführung mit rundem Querschnitt und außenliegenden Arkaden aus weißem Marmor, die sind einzigartig. Bereits während der Bauphase begann sich der Turm zu neigen. Und um die Schieflage auszugleichen, hat man nach dem dritten Stockwerk die weiteren Etagen jeweils in einem anderen Winkel oben aufgesetzt. Also so, dass die oberste Plattform immer im Wasser war. Und wenn man genau aufs Bild schaut, sieht man es auch ein bisschen. Der Turm sieht aus wie eine Banane dadurch. In der obersten Etage befinden sich 7 Glocken. Aber aus Sorge, der Turm könnte umfallen, werden sie nicht geläutet. Ebenso dürfen, beziehungsweise jetzt muss ich auch einschränken, das war vor Corona so, wie es jetzt ist, weiß ich gar nicht. Aus Sicherheitsgründen durften immer nur 40 Personen gleichzeitig auf den Turm, sodass man bei der Eintrittskarte ein Zeitfenster benannt bekommt, in dem man sich auf dem Turm aufhalten darf. Die Neigung des Turms beträgt im Mittel 4 Grad, sodass die Turmmitte an der Spitze 3,90 Meter neben der Turmmitte am Boden ist. Der schiefe Turm von Pisa ist nicht das schiefste, unabsichtlich schiefe Gebäude der Welt, aber mit Sicherheit das bekannteste. Also das sind unsere beiden Türme. Der schiefe Turm in Pisa, hier sieht man ihn auch mit dem Dom daneben und Stuttgarter Fernsehturm. Ich habe sie beide schon besucht und ich kann euch versichern, sie sind definitiv sehenswert und auf ihre Art und Weise etwas ganz Besonderes. Und man könnte zu diesen Türmen jetzt noch sehr viel mehr sagen, aber ich möchte heute Morgen ein Detail hervorheben, eine Gemeinsamkeit beinhaltet und aber auch einen Unterschied. Und zunächst die Gemeinsamkeit. Beide Türme haben ein sehr flaches Fundament. Der Campanile in Pisa sitzt lediglich auf einem circa 3 Meter hohen Zylinder. Und das Kegelfundament des Fernsehturms ist mit seinen 7 Metern kaum höher. Und das klingt nicht nur nach ziemlich wenig, das ist im Vergleich zu anderen Türmen weltweit auch ziemlich wenig. In Frankfurt am Main zum Beispiel sind die Fundamente durchweg 10-mal so tief wie in Stuttgart. Frage: Warum steht der Glockenturm schief und der Fernsehturm nicht? Wenn man sich jetzt die beiden Konstruktionen so anschaut, dann sollte man doch vermuten, dass es eher umgekehrt ist. Aber warum neigt sich der kleine, gedrungene Turm und der lange, schlanke nicht? Warum kippt eine bewährte Konstruktion und die Pionierarbeit bleibt stehen? Und die Antwort darauf ist der Unterschied in beiden Türmen, nämlich der Baugrund. Der schiefe Turm in Pisa steht auf sandigem Boden, während der Fernsehturm auf felsigem Schieferton gebaut ist. Ursprünglich sollte der Campanile in Pisa 100 Meter hoch werden, aber angesichts der Schieflage erschien das den Erbauern dann doch etwas zu riskant. Das Problem ist der sandige Boden, der unter dem hohen Druck des schweren Bauwerks nachgibt. Während der felsige Boden auf dem Bobser in Stuttgart auch einen 200-Meter-Turm problemlos trägt. So, und jetzt kommen wir zum Predigttext. Ich denke, es ist relativ eindeutig, auf was das hinausläuft, nämlich auf Matthäus 7, Verse 24 bis 29. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, so fiel es doch nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen das Haus an, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Jesus erzählt hier ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte von 2 Häusern. Wie die Häuser aussehen, das ist unwichtig. Entscheidend ist der Baugrund. Das eine ist auf Felsen gebaut, das andere auf Sand. Das eine ist standfest und das andere hält der Witterung eben nicht statt. Und Jesus vergleicht diese Situation mit dem Leben eines Menschen und wirft damit die Frage auf, worauf gründest du dein Leben? Das hat schon seine Zuhörer vor 2000 Jahren aufgewühlt. Sie haben sich entsetzt darüber. Und es sollte auch uns aufwühlen, denn es ist im wörtlichen Sinne die fundamentale Frage. Worauf gründest du dein Leben? Es gibt hier nur zwei Arten von Untergrund, Felsen oder Sand, tragfähigen Boden oder eben nicht tragfähigen Boden. Hat dein Leben Bestand oder nicht? Und diese Frage, die ist nur bedingt eine Frage nach der detaillierten Ausgestaltung des Lebens. Es spielt keine Rolle, ob du reich bist oder arm, ob du viel Sport machst oder lieber viel isst, ob du gerne verreist oder lieber Balkonien unsicher machst, ob du Bauingenieur oder Bauherr bist. Genauso wie es für die beiden Türme keine Rolle spielt, ob sie aus Marmor oder Stahlbeton gebaut sind, ob sie Glocken tragen oder einen Sendemasten. Wichtig ist die Grundlage. Und was ist nun der felsige Untergrund, auf dem ich mein Leben sicher aufbauen kann? Was gibt mir sicheren Halt? Jesus beginnt das Gleichnis mit den Worten: Darum, wer diese, meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Jesus erzählt dieses Gleichnis als Abschluss der sogenannten Bergpredigt, in der er die göttliche Ethik, richtige Verhaltensweisen im Leben erklärt. Er sagt quasi, ihr habt jetzt lang und viel darüber gehört, wie ihr leben sollt. Wenn ihr euch daran haltet, dann wird euer Leben gelingen. Wenn nicht, dann wird es scheitern. Wer diese meine Worte hört und tut sie, die Worte Jesu oder allgemeiner gesagt, das Wort Gottes, das ist der Felsengrund, auf dem ein Lebenshaus sicher steht. Das ist der Untergrund, der nicht nachgibt und auf dem man sich im wahrsten Sinne des Wortes felsenfest verlassen kann. Und wer das Wort Gottes nicht nur hört oder liest, sondern auch tut, dessen Leben wird gelingen. Das Wort Gottes ist der Untergrund, der Wind und Wetter standhält. Ja, nicht nur unser Haus, auch unser Leben ist wechselnden Umständen ausgesetzt. Es ist eine Binsenweisheit, dass nicht jeder Tag im Leben gleich verläuft. Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich rede hier nicht nur von den großen Dingen im Leben, den sogenannten Schicksalsschlägen. Nein, ich rede im Prinzip von jeder einzelnen Entscheidung, die wir im Leben treffen. Vom Aufstehen bis zum Schlafengehen treffen wir eine Unzahl von Entscheidungen und viele davon sind unbewusst. Und wie wir uns entscheiden, das hängt maßgeblich davon ab, worauf sich unser Leben stützt. Der Campanile in Pisa, der ist auch nicht durch ein einzelnes schweres Unwetter oder ein anderes Ereignis, ein Einzelereignis in Schieflage geraten, sondern durch ein nicht tragfähiges Fundament jeden Tag ein Stück weiter in die Neige gekommen. Und jetzt magst du vielleicht denken, dass es bei den meisten trivialen Entscheidungen doch ohnehin egal ist. Was macht es denn aus, ob ich morgen ein weißes Hemd oder ein blaues T-Shirt ins Geschäft anziehe? Oder was ich zum Frühstück esse? Und es ist im Grunde richtig, dass es auf das konkrete Kleidungsstück nicht unbedingt ankommt. Aber insgesamt betrachtet gehört meine Kleidung auch zu meiner Wirkung auf andere Menschen. Kleide ich mich anständig und sauber oder laufe ich verlumpt herum? Oder trage ich vielleicht durch aufreizende Kleidung sogar dazu bei, dass ich meine Kollegen zu unzüchtigen Gedanken anstifte? Auf das konkrete Frühstück kommt es sicher nicht an. Aber insgesamt spielt es schon eine Rolle, wie ich mich ernähre und wie ich mit meinem Körper umgehe, der ja schließlich ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Und ich will jetzt ganz sicher hier nicht jeden einzelnen Handgriff, den wir täglich tun, überbewerten und auf die Goldwaage legen. Insgesamt ist es aber doch so, dass wir uns im Alltag größtenteils intuitiv und ohne groß nachzudenken bewegen. Und dabei werden wir maßgeblich von unserer Lebensgrundlage beeinflusst. Oder wie es ein Prediger bei uns gerne zu sagen pflegte, aus uns kommt das heraus, was man zuvor hineingetan hat. Mir ist einmal aufgefallen, dass ich viele Floskeln und Redewendungen verwende, die ich von meinen Kollegen im Geschäft aufgeschnappt habe. Ich habe sie einfach von denen so lange gehört, dass ich sie übernommen habe. Das, was ständig auf mich einströmt, das beeinflusst mich und wird irgendwann auch Teil meiner selbst. Wenn wir diesen Gedanken weiterspinnen, dann merken wir, worauf das hinausläuft. Jede Entscheidung, bewusst oder unbewusst, die treffe ich ja auf Grundlage meines Wertesystems, mit dem ich zuvor gefüttert wurde. Und gefüttert werden wir alle permanent. Zum Beispiel durch die Kollegen, die ich jetzt eben erwähnt habe, oder zum Beispiel durch die Predigt, die ihr jetzt hört, oder auch durch das Fernsehprogramm, das wir anschauen, durch die Zeitung, die wir lesen, durch die Internetseiten, die wir besuchen, oder auch durch das Wort Gottes, das wir lesen und uns damit füttern und es verinnerlichen. Den Psalm 1, den wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, greift genau diesen Gedanken auf. Er mahnt uns, die schlechten Nahrungsquellen zu meiden und die guten, nämlich das Wort Gottes, das Gesetz Gottes, aufzusuchen und es zu verinnerlichen. Auch der Psalm 1 mahnt uns dazu, eine gute Grundlage für das Leben zu legen. Und dann kann auch etwas Größeres kommen. Ein Sturm, ein Platzregen, eine Flutwelle, ein Schicksalsschlag. Ein Professor an der Universität hat uns Studenten einmal gesagt, das Bauwesen ist hauptsächlich ein Kampf gegen das Wasser. Und das gilt auch für unsere beiden Türme. Im Vergleich zum Gesamtgewicht sind die Windkräfte, die an so einem Turm angreifen, minimal, die sind zu vernachlässigen. Selbst wenn ein Orkan tobt, dann schwankt so ein Turm etwas hin und her. Und wenn man draufsteht, ist das auch ein beklemmendes Gefühl, aber gefährlich ist es nicht. Aber ein kräftiger Dauerregen, der kann auf einem sandigen Boden auch einem tonnenschweren Turm den Boden unter den Füßen wegziehen. Auch unser Leben ist nicht frei von solchen verheerenden Unwettern. Das Kind ist tot, Ehe kaputt, Job ist weg, Gesundheit ein Fremdwort geworden, man bekommt Angstzustände, der Nachbarschaft wird man gemobbt und verleumdet, vielleicht wird das Haus gepfändet oder es bricht jemand ein. Das sind alles keine Dinge, die irgendwo weit weg sind, sondern das sind reale Dinge, die auch uns passieren können. Als ich diese Predigt zum ersten Mal ausgearbeitet habe, das war jetzt fast auf den Tag genau vor 4 Jahren, da mussten wir gerade einen lieben Bruder aus unserer Gemeinde begraben, der mir recht nahe stand. Er litt unter schweren Depressionen und hat sich mit noch nicht einmal 30 Jahren das Leben genommen. Für seine Frau, seine Familie, die Freunde und auch für uns als Gemeinde war das ein sehr schwerer Schlag. Wir waren und sind mitunter auch jetzt noch fassungslos, tief erschüttert und sehr traurig. Oder gestern, als ich die Predigt abgeschlossen hatte, mein Manuskript ausgedruckt hatte, bekomme ich einen Anruf. Bei uns in der Gemeinde, eine Familie, ist der älteste Sohn mit dem Auto schwer verunglückt. Auto hat sich überschlagen, ist gegen eine Hauswand geknallt, die ist wohl zur Hälfte eingestürzt, der Fahrer sofort tot. Und er, der Sohn dieser Familie, im Krankenhaus. Und wenn einen so einen Schicksalsschlag ereilt, dann zeigt sich wirklich, was der Baugrund wert ist. Wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um, dass mein Freund sich das Leben genommen hat, dass das Kind im Krankenhaus liegt nach dem Unfall dass meine Ehe vielleicht kaputt ist, dass ich vielleicht arbeitslos geworden bin, dass ich selbst körperlich verkrüppelt oder verstümmelt bin, dass meine Kinder vielleicht drogensüchtig sind. Wie kann ich weitermachen, wenn mein Leben scheinbar in sich zusammenfällt? Wie kann ich die Sturmflut überstehen? Zieht es mir den Boden unter den Füßen weg oder stehe ich auf sicherem Felsen? Was gibt mir Halt im Leben? Ist es Alkohol, Freunde, vielleicht Überstunden im Geschäft, mein Besitz? Oder ist es der gekreuzigte Jesus, der mit ausgebreiteten Armen dir zuruft? Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Setze ich meine Hoffnung auf irdischen Reichtum, auf Macht, auf Einfluss, auf Dinge, die mir kurzzeitig Freude bereiten und mich von meinen Sorgen ablenken? Oder verlasse ich mich auf meinen Heiland, der den Tod bezwungen hat? Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ja, der Tod ist verschlungen in den Sieg. Das müssen wir uns vor Augen halten. Denn das Gleichnis hat eine Dimension, die über das Jetzt und das Hier weit hinausreicht. Es geht nicht nur um den Baugrund für das diesseitige Leben, sondern und vor allem auch für das jenseitige Leben. Es ist ja nicht so, dass man sich in Pisa mit der Schieflage des Turmes so einfach abgefunden hätte. Im Laufe der Zeit hat es sehr viele Maßnahmen gegeben mit dem Ziel, den Turm in seiner Position zu halten. Nebenbei bemerkt, die Stadt Pisa hat natürlich kein Interesse daran, den Turm vollständig wieder aufzurichten. Denn abgesehen von diesem Turm und dem Dom daneben gibt es in Pisa wirklich nichts Interessantes. Aber das Problem ist, der Turm neigt sich immer weiter und droht daher irgendwann umzufallen. Man hat im Laufe der Jahre verschiedene Methoden versucht, unter anderem mit Betoninjektionen unterhalb des Turms. Man hat den Turm mit Bleigewichten beschwert, das sieht man hier auf dem Bild. Und zum Teil haben diese Maßnahmen den Absenkungsprozess sogar noch beschleunigt, sind nach hinten losgegangen. Man musste den Turm dann komplett für Besucher sperren. Zuletzt hat man etwa 50 Kubikmeter Sand unter dem Turm hervorgeholt, sodass es sich dadurch etwas aufgerichtet hat wieder. Aber den Senkungsprozess hat auch diese Maßnahme nicht aufgehalten. In ein paar Jahren, so vermute ich, wird man wieder Material unter dem Turm hervorholen. Aber Sand bleibt Sand. Vermutlich wird man das Umfallen des Turmes nie ganz zum Stillstand bekommen. Und wer weiß, vielleicht stürzt der Turm eines Tages tatsächlich ein. Auch die Menschheit versucht, sich durch verschiedene Methoden das jenseitige Leben zu sichern. Aber Sand bleibt Sand. Man mag sein Heil in den Religionen, im Okkultismus oder in Philosophien suchen, aber Sand bleibt Sand. Man mag sich an die Wissenschaften hängen oder die Frage nach dem Jenseits ganz einfach verdrängen. Man mag sich für Natur und Umwelt engagieren oder sein Hab und Gut an Brot für die Welt spenden. Aber dennoch bleibt Sand einfach Sand. Wer nicht auf den Felsen Jesus Christus baut und sein Leben allein auf ihn gründet, der wird es verlieren. Den Krieg gegen den Tod können wir nicht gewinnen. Wie eine Sturmflut wird er unser Leben wegwischen. Allein der Held von Golgatha hat die Grundlage für das ewige Leben gelegt. Er hat den Krieg gewonnen. Er hat für unser Heil mit seinem Leben bezahlt. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich möchte zum Schluss noch einmal auf die Beerdigung des jungen Mannes zu sprechen kommen, von dem ich vorhin erzählt habe. Mich hat dieses Ereignis damals wirklich sehr mitgenommen. Es war auch für mich ein Schicksalsschlag. Und in so einer Situation, da macht man sich oft sehr grundsätzliche Gedanken. Und so ist es mir auch während der Beerdigung ergangen. Und dort in der Kirche, da ist mir eines wieder ganz, ganz neu bewusst geworden. Es geht in meinem Leben nicht darum, wie ich mich fühle. Es geht nicht darum, wie es mir geht, wie meine Lebensumstände so sind. Es geht nicht um meine Gesundheit. Es geht nicht um meine Familie oder meine Freunde. Nicht um Politik und auch nicht um Umwelt. Es geht nicht um Corona oder Klimawandel. Es geht nicht um Brexit, EU, um Afghanistan oder Flüchtlinge oder sonst etwas. Es geht einzig und allein darum, dass der Herr der Welt den Satan mit seinen eigenen Waffen geschlagen hat, dass der Tod vor ihm in die Knie gegangen ist und dass Jesus Christus darum von mir nichts weniger als ewige Lobpreisung bis zum letzten Atemzug verdient hat. Es geht nicht um mich, es geht um meinen Erlöser. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Jesus hat dich bezwungen. Jesus, die Liebe in Person, hat den Tod kaputt gemacht. Das Sterben, das tut noch weh. Aber für die Kinder Gottes bleibt es folgenlos. Die Flut kann noch steigen, aber unser Haus kann sie nicht mehr davon spülen. Uns bleibt daher nur eines, nämlich Gott zu loben und zu preisen. Der ganze Erdball soll vor dem Schöpfer niederknien und ihn verherrlichen. Lobe den Herrn, was in mir ist, lobe den Namen. Alles, was Odem hat, lobe mit Abrahams Samen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lobende, schließe mit Amen. Wir beten. Ja, Jesus Christus, von ganzem Herzen danke ich dir dafür, dass du am Kreuz von Golgatha für unsere Sünden gestorben bist, dass jeder zu dir kommen kann und um Vergebung seiner Sünden bitten kann, dass du sie getragen hast und dass du zugesichert hast, dass du demjenigen vergibst. Wir danken dir, dass du der felsige Untergrund bist, auf dem wir unser Leben, das Diesseitige und das Jenseitige aufbauen können, auf den wir uns felsenfest verlassen können, von dem wir wissen, dass du bei uns bist, jeden Tag, jede Minute, jede Sekunde. Danken dir, dass du den Weg zu dir in den Himmel und zum Vater frei gemacht hast. Wir wissen, der Weg ist steinig und schmal, so hast du es uns gesagt, und wenige sind es, die auf ihm gehen. Aber du nimmst uns an deine Hand und führst uns und bist bei uns jeden Tag. Wir danken dir dafür, ja, dass du das aus Liebe zu uns getan hast. Nicht, weil wir so gut wären und es uns verdient hätten, ganz im Gegenteil, sondern weil du uns geliebt hast, als wir noch deine Feinde waren. Ja, wir können dir nicht genug Danke sagen dafür, können dich nur loben und preisen dafür, dir die Ehre geben, ja, und freuen uns, dass du dich uns zugewandt hast und jeden Tag mit uns bist. Und wir bitten dich, dass jeder, der diese Predigt und diese Botschaft hört, sein Leben überdenkt, darüber nachdenkt, wie er zu dir steht, ob er sein Leben auf Sand oder auf Felsen gegründet hat. Wir bitten dich, dass du noch viele Menschen rufst in deine Nachfolge, dass sie ihre Sünden bekennen, damit sie gerettet werden, und damit du verherrlicht wirst. Amen. Gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte mit Segensversen aus Offenbarung schließen. Ich lese ab Vers 13 bis zum Ende. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel. das A und das O. Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reinwaschen. Sie dürfen die Früchte vom Baum des Lebens essen und haben Zugang zur Stadt. Draußen vor den Toren der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben. Alle, die sich mit Zauberei abgeben, die sexuell unmoralisch leben, die Mörder, alle, die Götzen anbeten, die gerne lügen und betrügen. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin der Nachkomme aus der Familie von David, der Trieb, der aus seiner Wurzel hervorsprießt. Ich bin der helle Morgenstern. Und der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Und wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich nachdrücklich. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott all das Unheil zufügen, das in diesem Buch beschrieben wurde. Und wer etwas von diesen prophetischen Worten wegnimmt, dem wird Gott auch seinen Anteil am Baum des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, Herr Jesus, komme bald. Die Gnade unseres Herrn Jesus sei mit euch allen. Amen.